In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Bei mir zu Gast in der ersten Folge nach der Pause ist ein Mann, den wir seit Kindertagen in ganz verschiedenen Rollen als Schauspieler gesehen haben. Mittlerweile hat er seine Rolle aber ganz klar gefunden und ist ein sehr, sehr geschätzter Kollege, ein Unternehmer und vor allem einer der besten politischen Journalisten im deutschen Fernsehen. Einer, der gerade jungen Leuten das Thema näher bringt. Er hat in den letzten Wochen den PolitikerInnen dieses Landes auf den Zahn gefühlt und dabei kam ihm, glaube ich, seine Mitgliedschaft in einem Debattierclub bestimmt zugute. Moin, moin, hier ist mein Hamburger Jung, Luis Klamroth. Moin, Luis.
Moin Steven, ich freue mich. Grüß dich.
Ich freue mich auch sehr. Luis, ich freue mich sehr, dass wir zusammen den Auftakt der neuen Staffel gemeinsam sozusagen bestreiten und vor allen Dingen, dass du heute hier bist. Du bist ja auch hard to get. Bevor wir aber jetzt wie gewohnt mit deinem Lieblingsfilm und der Frage danach starten, wollte ich dir danken und das meine ich ganz im Ernst und von Herzen für deine Arbeit der letzten Wochen und Monate in diesem wirklich undurchsichtigen Politdschungel. Du machst da eine sehr, sehr wichtige und großartige Arbeit und du leistest da Dinge, vor denen ich absolut den Hut ziehe und ich freue mich, dass du es auch in Zukunft weiterhin machen möchtest und machst. Und ich möchte an dieser Stelle vor allen Dingen auch meine HörerInnen noch einmal ganz kurz sensibilisieren, denn ganz im Ernst, am 26. September findet in Deutschland die Bundestagswahl statt und ich kann nur noch mal betonen, jede Wahlstimme hat die Möglichkeit, den Unterschied zu machen. Das heißt, du machst den Unterschied, nutzt die Kraft eurer Stimme. Ich habe euch jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, damit ihr mal seht, was für eine Dimension das erreichen kann und wo deutlich wird, wie wichtig die Stimme jedes Einzelnen ist. Wusstet ihr schon, dass in Deutschland circa 25% der Menschen bei der letzten Bundestagswahl nicht wählen gegangen sind? Zusammen wären diese 25% aber sogar vielleicht die stärkste Fraktion im Bundestag und würden die Regierung bilden. Also, auch deine Stimme hat diese Kraft mit zu entscheiden. Deshalb geht bitte wählen und macht den Unterschied. So, lieber Luis, das war mein Beitrag dazu.
Ja, ich kann es nur unterstreichen. Das ist ja sozusagen das, was ich mit meiner Arbeit auch so ein bisschen versuche, ne? Die Leute dazu zu animieren, sich mit Politik auseinanderzusetzen und dann im besten Falle natürlich auch wählen zu gehen. Insofern top, dass du das machst.
Ja, top, dass du das machst. Mein lieber Luis, wir wechseln das Thema oder den Themenbereich vielleicht ein bisschen. Welches ist der Film deines Lebens oder dein Lieblingsfilm und warum?
Also bei mir, ich muss vorweg schicken als kleiner Disclaimer, dass meine Lieblingsfilme sich auch über die Jahre natürlich immer wieder ändern. Ne? Klar. Insofern, im Moment ist es wahrscheinlich Ken Loachs Sorry We Missed You. Ich weiß nicht, ob du den kennst oder davon schon mal gehört hast.
Ist, den kenne ich. Der ein kleiner, feiner Film und gar nicht so alt, ne? Ich glaube, der ist 2-3 Jahre alt jetzt.
Oder genau, so, der ist 2-3 Jahre alt, ein sehr kleiner, aber feiner Film. Ich habe den auf dem Hamburger Filmfest gesehen. Ich glaube, das war sogar die Eröffnung und bin mit so einer guten Laune, wie das dann so ist. Alle sind irgendwie da, man kennt jeden und jede und geht dann zusammen ins Kino und freut sich. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen eine festliche Gala. Und dann kommt dieser Film und schlägt einem echt so in die Magengrube rein und holt dann so auf den Boden der Tatsachen zurück. Das ist ein Film, da geht's um eine Familie, die hat sozusagen in der Folge der Finanzkrise 2008 oder hat ganz viele Schulden. Der Vater muss jetzt versuchen, irgendwie Geld aufzutreiben und tut das, indem er für einen großen Versandhandel, aber auch andere Pakete ausfährt und sozusagen zu so einem eigenen Subunternehmer wird. Und in der Folge passieren immer mehr Dinge, in denen diese Familie und vor allen Dingen dieser Vater einfach unmächtig vor dem System steht und immer mehr daran scheitert und diese Familie zerbricht. Und das ist ein Film, der mich sehr berührt und den ich jetzt auch schon, ich weiß nicht, 2, 3, 4 Mal geguckt habe und jedes Mal treibt er mir Tränen in die Augen und jedes Mal sozusagen lässt er mich wieder neu darüber nachdenken, was eigentlich alles so falsch läuft. Und das ist so sozusagen deswegen.
Also gesellschaftlich falsch läuft, ne? Also sozial.
Gesellschaftlich genau. Falsch läuft, ja. Das ist ja, was Ken Loach immer macht. Das ist ein britischer Regisseur, der immer Sozialdrama, das klingt irgendwie so, das klingt irgendwie doof, weil.
Nee, klingt kitschiger, als es ist, ne? Also finde genau. Ich.
Klingt viel kitschiger, als es ist, aber im Grunde genommen ist es, dass er immer so untere Mittelschicht porträtiert, aber eben auf Augenhöhe. Es ist nicht so ein Armutsporno, den man manchmal im Fernsehen sieht, wo irgendwie draufgehalten wird, da sind arme Menschen, guck mal hin und was machen die für lustige oder wie auch immer Dinge. Ganz und gar nicht, sondern Ken Loach total einfühlsam auf Augenhöhe beschreibt er eben die Struggles, die Schwierigkeiten, die dann die Menschen haben, die finanziell einfach nicht so gut aufgestellt sind und zeigt auch immer, und das finde ich so ein, jetzt mache ich einen großen Bogen, aber yeah. Ganz ähnlich wie Anna Meyer, eine Journalistin von der Zeit, die ein Buch geschrieben hat, Die Elende, da geht es um das System Hartz IV, zeigt auch Ken Loach sozusagen, wie kann jeder und jede ganz schnell in so ein System reinrutschen und da auch nicht mehr rauskommen und dann so unmächtig davor stehen. Und ja, das macht diese Filme so stark.
Ja, und was ich an diesem Film auch so wahnsinnig hart finde, ist, also das ist ja nicht so, dass er ist ja im Prinzip kein Pechvogel, sondern nee. Er ist ja jemand, der einfach nach einem besseren Leben für sich und seine Familie strebt und eigentlich alles dafür tut, dass es auch funktioniert. Also dieser Verkauf des Autos seiner Frau, um diesen Van zu bezahlen, bringt ihn halt in diesen Strudel rein. Ne? Und dann, das im Prinzip dann auch noch sein Sohn ist das, glaube ich, ne? Dann auch noch anfängt zu rebellieren. Also ich stelle mir das immer so vor, wie in einen Fluss reinfallen und der Typ kann super gut schwimmen, aber kommt gegen diese Strömung nicht an, ne? Und dann fällt irgendwie noch was dazu und er versucht das noch hinzumachen. Und du merkst, wie so die Kräfte schwinden, weil er einfach irgendwann gar keine Möglichkeit mehr hat, das zu kontrollieren. Und was ich an Ken Loachs Film auch beeindruckend finde, ist, er nimmt ja eigentlich immer Leute, die man nicht kennt. Also die Leute, die vor die Kamera kommen, sind ja jetzt keine, sag ich jetzt mal, Brad Pitts dieser Welt, sondern es sind immer unbekannte Schauspielerinnen und Schauspieler und auch manchmal Leute, die, sag ich mal, gar nicht schauspielerisches Talent oder Ausbildung haben, sondern einfach mitmachen. Und das macht es dann noch härter, finde ich, ne? Weil die das einfach mit einer ganz anderen Magie noch auf die Leinwand bringen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist auch so ein Film, und das ist ja noch viel schlimmer, wie du es gesagt hast, wenn du mit so einem Hoch, mit so einer guten Stimmung in so einen Film gehst, dann haut einen das noch mehr um. Ich wusste im Prinzip ein bisschen, auf was ich mich einlasse, aber ich bin danach auch so völlig desillusioniert rausgekommen. Und dann stellst du dir genauso, wie du es gesagt hast, ganz, ganz viele Fragen. Ist es denn?
Ja, das ist das Tolle, finde ich, an Ken Loachs Film. Auch I, Daniel Blake ist noch ein anderer Film von ihm. Da geht es um spielt in England, aber um Arbeitslosenversicherung, Arbeitslosengeld und so weiter. Und das ist das Tolle eben, dass du gehst raus und du machst dir Gedanken über das System, dein Leben, deine Rolle in diesem System. Aber die Filme sind eben nicht so irgendwie doof missionierend. Weißt du, da kommt niemand mit einem erhobenen Zeigefinger und sagt, aber liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, das müsst ihr jetzt alles anders machen. Sondern ganz im Gegenteil, er entlässt einen aus dem Kino und man macht sich automatisch diese Gedanken, ohne dass man das Gefühl hat, der Film will einen jetzt zu irgendwas bringen. Und
ja,
das finde ich so toll.
Ne? Nee, ja, genau. Aber ich finde, das ist ja so das Wichtigste. Aber ich finde es ja ganz spannend, ne? Weil das Thema, das in diesem Film behandelt wird, könnte ja auch ein dokumentarisches Thema sein. Das ist part of everyday life in jeder Gesellschaft auf dieser Welt. Aber wie ist es dann für dich? Also, weil du sagst, du bist ein Ken Loach-Fan, du hast jetzt noch einen anderen Film von ihm genannt. Ist es für dich wichtig, dass solche Themen fiktional aufgearbeitet werden? Also gibt es dir dann vielleicht die nötige Distanz und vielleicht auch noch das nötige Drama, was vielleicht eine Dokumentation manchmal anders macht? Weißt du, was ich meine? Weil du hast eben über den erhobenen Zeigefinger gesprochen. Eine Dokumentation ist ja manchmal so nach dem Motto so, ey, denk doch mal dran, mach doch mal was. Und ich finde, fiktional macht es dann immer ein bisschen was anderes mit einem, oder?
Ja, vor allen Dingen fiktional für mich funktionieren fiktionale Filme ganz oft noch einen Tick besser als Dokus in dem Bereich, dass sie mich noch mehr berühren, weil ich mich sozusagen in die Figuren so reindenke, die einen ja mitnehmen auf eine Geschichte. Und bei Dokus, da habe ich zumindest die Schwierigkeit, dass ich mir das dann auch oft aus so einer journalistischen Perspektive immer angucke und sozusagen hinterfrage. Aber was Ken Loach macht, er im Grunde genommen ist das fast ein, ich weiß nicht, ob ihm das gerecht wird, weil ich das jetzt sage, aber fast ein Mix ja aus Doku und Film. Du hast es ja eben schon angesprochen. Da sind ganz oft SchauspielerInnen dabei, die keine klassische Ausbildung haben, die Ken Loach auch von der Straße weggecastet hat sozusagen, ja. die Situationen, in denen sie da stecken, kennen. Ken Loach macht auch, glaube ich, gibt seinen DarstellerInnen oft auch gar nicht das ganze Drehbuch, sondern sagt, das ist die Situation und jetzt findet euch damit zurecht und erzählt die Geschichte. Und deswegen ist das schon fast halb dokumentarisch und der Mix macht es, glaube ich, aus. Es ist authentischer, geht es im Grunde fast gar nicht, einen fiktionalen Film zu machen, wie ich finde. Und er nimmt einen dann immer mit auf die Reise. Und klar, die Tricks, die es bei solchen fiktionalen Filmen gibt, die man bei Dokus nur sehr dosiert einsetzen kann und sollte, also mit Musik, mit sozusagen Licht und solchen, so Stimmung zu erzeugen, das kannst du natürlich im Fiktionalen viel besser machen und in der Doku solltest du zumindest aufpassen und wie dosiert sowas einsetzt. Ne?
Obwohl, da ist auch ganz spannend, da gibt es jetzt mehrere auch laute Stimmen aus dem Dokumentarfilmbereich, die alle sagen, dass der Druck auf DokumentarfilmerInnen auch immer größer wird, weil die sagen, die Qualität, singen, ne, also du kannst auch gleich mal was dazu erzählen, aber dass der Druck immer größer wird, dass die Qualität halt nicht mehr dieses grobkörnige Undercover-stylische sein darf, sondern dass der Qualitätsanspruch der ZuschauerInnen oder auch der ProduzentInnen oder wer auch immer, dass sie sagen, da muss auch ein hohes Maß an Qualität gewährleistet sein, weil sonst guckt sich das keiner mehr an. Und das ist ja auch wieder absurd, ne? Dass sich dann sozusagen der fiktionale, total inszenierte Bereich auf den eigentlich eher rohen Bereich so auswirkt.
Total. Wir haben, also ich habe noch so eine kleine Produktionsfirma, mit der wir auch Dokus produzieren und wir kriegen das ja auch mit, dass der Druck bei den Sendern und Streamern viel höher wird. Einmal, weil es natürlich viel, viel mehr Konkurrenz gibt, da durchzustechen durch diese Flut an Dokumentationen, die es gibt. Und dann gibt es eben auf der einen Seite eben genau das, was du sagst, also sozusagen Look and Feel, ja, dass das nach High Quality aussieht und auch gemacht ist. Und dann gibt es aber auch den Druck, dass sich manchmal Redaktionen wünschen, fast wie so ein Drehbuch vorher schon zu haben. Aber Doku funktioniert eben anders. Man kann nicht vorher sagen, das passiert, dann passiert das, dann sagt der Protagonist jenes, dann kommt die Protagonistin und macht Folgendes. So funktioniert's ja nicht. Aber Redaktionen wünschen sich das oft, weil sie so eine Sicherheit haben wollen, dass wenn man in eine Recherche reingeht, am Ende XY rauskommt. Yeah. Und das ist oft gar nicht zu erfüllen. Und da braucht's halt dann mutige Redaktionen, die das Vertrauen haben zu AutorInnen, ProduzentInnen, die dann sagen, pass mal auf, ihr habt ein Thema, ihr habt das auch schon anrecherchiert und wir gehen jetzt die Reise mit euch mit und gucken dann, wo sie endet, wissen aber gar nicht, wo sie endet von Anfang an. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Problem, dass da immer mehr so angstbehaftet in so Doku-Drehs reingegangen wird.
Aber weil ich verstehe daran immer noch nicht, und das ist ja, bezieht sich auf Fiktion und auch Realfilm oder Dokumentation, dass am Ende ja die Geschichte bei allem ausschlaggebend ist. Ne? Ja. Also egal, wie du die SchauspielerInnen ausleuchtest oder auch das Doku-Thema angehst. Mhm. Am Ende geht's ja um die Geschichte, die du erzählst. Und das sehe ich ja auch immer wieder bei mir. Ich gucke ja wirklich viele Filme und Serien und ich habe ja auch wirklich viele Freunde in diesem Bereich, dass am Ende zählt für mich nicht der Special Effect oder CGI von Michael Bay. Darauf lasse ich mich natürlich auch ein. Ich weiß dann, was da passiert. Aber am Ende will ich ja in irgendeiner Art und Weise berührt werden. Ob jetzt die Emotion Traurigkeit oder Fröhlichkeit da angetriggert wird, das ist ja egal. Aber deswegen ist für mich diese Bewegung manchmal nicht nachvollziehbar.
Ja, Es ist, glaube ich, sozusagen auch eine Gesamtentwicklung, dass Medien insgesamt selbst bei TikTok, die Videos haben so eine hohe Qualität mittlerweile. YouTube brauchen wir gar nicht anfangen. Ich meine, da sehen wir so High-End gedrehte kleine Clips, die so aufwendig produziert sind, bei denen aber normale UserInnen gar nicht mehr sozusagen, die wissen ja nicht, was für ein Aufwand dahinter steht ganz oft, sondern erwarten dann einfach diese Qualität immer in jedem Bewegtbild, was sie sehen. Und das überträgt sich dann auf die anderen Bereiche auch. Aber zum Beispiel, um nochmal auf Ken Loach zurückzukommen, der macht ja eine ganz reduzierte Filme. Das macht er natürlich auch extra und das passt auch zu den Themen, die er behandelt in seinen Filmen. Aber da ist ganz wenig Lichtsetzung. Das ist fast nur mit Handkamera gedreht. Das wackelt mal.
Aber du spürst es, genau.
Und du bist dadurch ganz nah dran. Und wenn das jetzt so high-end overproduced wäre, noch 1000 Filter drüber, dann wärst du auch weiter weg von der Geschichte. Insofern bin ich ganz bei dir. Am Ende hängt es an den ProtagonistInnen und an der Geschichte. Und alles andere kommt so on top.
Ich hätte da noch eine Frage an dich, weil du eben gerade auch einmal gesagt hast, dass du aus dem journalistischen Blickwinkel dir Dokus anguckst. Du bist ja nun wirklich auch ein Multitalent. Du hast ja auch eine Schauspielkarriere hinter dich
an
den Nagel gehangen. Aber guckst du dir denn dann auch so einen Film wie bei Ken Loach auch aus der Schauspielersicht an? Oder ist das etwas, was du sagst, was dir völlig fern liegt mittlerweile?
Ja, ich immer weniger tatsächlich gucke ich mir Filme an und denke, wie haben die das gemacht oder der Schauspieler macht das so oder der Schnitt war jetzt aber komisch. Das passiert mir immer weniger. Es war eine Zeit lang, kam ich da gar nicht von weg, so, weil wenn man einmal hinter den Kulissen war, dann ist es schwierig, sich sozusagen ganz unvoreingenommen auf einen Film einzulassen. Aber und ich merke daran dann meistens, wenn ich nicht auf diese Dinge achte, dass der Film einfach richtig gut ist, dann kriegt er mich total. Und wenn ich merke, ich fange an zu gucken, da war jetzt ein Achsensprung drin oder da ist aber irgendwie overacted und was weiß ich, dann ist der Film auch meistens nicht so gut. Zumindest finde ich ihn dann nicht so gut.
Wenn man sich ablenken lässt, ne? Weil man
sich ablenken lässt, die irgendwie eigentlich nichts damit zu tun haben sollten. Aber mittlerweile kann ich so zum Beispiel, also sozusagen fiktionale Filme ganz entspannt gucken und mich auch drauf einlassen, wenn ich dann im Kino sitze und nicht jemand neben mir so laut Popcorn isst.
Das magst du nicht, wenn jemand laut neben dir Popcorn isst. Dann dürfen wir nicht, weil ich hau mir immer so viel Popcorn rein. Ich esse es nicht laut, aber ich hau mir richtig Popcorn rein.
Ich weiß doch, dass du gerne Popcorn isst. Ich hab's ja auch schon gehört. Aber ich nehme das alles in Kauf, um im Kino zu sitzen.
Ja, sehr schön. Gibt's noch einen anderen Film, den du nennen könntest, weil du gesagt hast, das verändert sich. Also ich weiß, dass du auch ein Fan von Victoria bist, bin ich auch. Aber es gibt ja auch noch einen anderen Film, den du sehr schätzt.
Ja, aber jetzt, wenn du schon Victoria erwähnst, dann muss ich ja einmal noch ein kleines Loblied auf diesen Film.
Sebastian Schipper hat die Regie geführt, er hat zu Recht ganz viele Preise eingeheimst, weil in einem Shot 134 Minuten.
Unfassbar.
Unfassbar. Also können wir ganz kurz, wer das noch nicht weiß, ne? Aber Victoria ist, glaube ich, so das Standalone-Dings nach auch dem Film von Sam Mendes mit, hier, wie hieß der, 1912. Wahnsinn. Also One-Shot, es geht im Prinzip um vier Jungs, die treffen eine junge Dame und verbringen mit ihr, sag ich mal, eine Nacht und einen Morgen in Berlin. Und das ist echt der absolute Hammer.
Der absolute Hammer. Ich den Film bei der Berlinale sehen. Und ich behaupte bis heute, ich hätte die Standing Ovations angefangen. Also ich bin im Kino aufgestanden und habe geklatscht. Das habe ich vorher, glaube ich, auch noch nie gemacht. Aber ich war so weggehauen und geflasht von diesem Film. von den SchauspielerInnen, die da mitgemacht haben, das war so so berührend einfach und so unfassbar gemacht. Man hat ja, dadurch, dass es keine Schnitte gibt, hast du im Grunde genommen eigentlich auch keine Zeit durchzuatmen. Und das finde ich so krass an diesem Film. Du bist die ganze Zeit drin, fast atemlos, begleitest diese Gruppe von Freunden durch die Nacht und sozusagen, ich will nicht spoilern, aber es wird ja auch noch richtig dramatisch. Ja. Und dann setzt natürlich auch sofort die Faszination ein, wie haben die das gemacht? Und ich habe mir den Film auch, glaube ich, 3-4 Mal schon angeguckt und durfte dann mal bei einem Gespräch lauschen, wo der Regisseur Schipper dann auch erklärt hat, wie sie es gemacht haben, und das fand ich einfach auch total faszinierend.
Haben die es nicht dreimal gedreht, glaube ich?
Die haben es dreimal gedreht und
zweimal versucht und dann beim dritten Mal hat es geklappt. So ist es.
Genau, weil da musst du natürlich super viel koordinieren. Die fahren ja durch ganz Berlin. Also die drehen an einem Stück, es wird nicht geschnitten, die fahren durch Berlin, die Kamera begleitet die ganze Zeit, es gibt mehrere Locations und vor allen Dingen, was ich nicht wusste, ich weiß nicht, ob du das wusstest, dass Schipper reingeredet hat die ganze Zeit. Im Nachhinein seine Stimme rausgerendert hat, also sozusagen rausgenommen hat, um Regieanweisungen zu geben. Er sitzt dann mit denen zum Beispiel im Auto, hat sich im Kofferraum gelegt, ja, oder auf die Rückbank zu den Füßen und redet die ganze Zeit rein und sagt dann irgendwie, ich weiß nicht, was für Regieanweisungen er gegeben hat, aber sagt dann Frederik Lau, so jetzt aussteigen oder guck nochmal darüber oder sag nochmal Folgendes und so so hat das dann funktioniert.
Geil, also ich habe nur gelesen, was ich auch so, also die Produktionslogistik, die dahinter steckt, ne? Weil die haben natürlich die ganze Zeit gedreht und es gibt, glaube ich, keine Kamera, die das akkutechnisch schafft, so lange zu drehen. Ja. Das heißt, alleine Akkuwechsel zu machen, ne? Oder die Schärfe ziehen, das ist genial. Also zu Recht ein absoluter toller Film, aber auch da wieder, du kannst auch einen One-Shot drehen und die Geschichte ist scheiße und du guckst dir das Ding nicht an, ne? Aber da, du schon sagst, reißt es mit. Also, wie gesagt, durch Leute wie Freddy Lau, das macht einfach so einen Bock.
Aber Freddy Lau, ehrlicherweise, der muss einmal traurig gucken und dann hat er mich schon. Der ist einfach zu gut.
Aber in beide Richtungen, ne? Also ich habe einfach, ich meine, was der einfach macht, der hat so ein Geschenk gekriegt, ne? Der hat dieses Talent und ich finde, der hat so eine Furchtlosigkeit in allen Dingen, die er macht und die er tut und vor allen Dingen, Respektlosigkeit im Positiven, ne? Also ich glaube, dem sagst du, ey, du springst jetzt da runter, landest auf dem Pferd und reitest und dann am Ende springst du auf dem Flugzeug. Der macht das einfach. Ich glaube, der sagt einfach, gut, ich guck mal, ob ich das hinkriege. Ja. Und das das merkst du auch all deinen Figuren an.
Ja, du spürst bei Freddy Lau, finde ich, dass der keine Angst hat.
Genau.
Und so völlig angstfrei spielt, ohne Eitelkeit, ohne sonst irgendwas, sondern er spielt einfach. Und das ist einfach wunderschön zu sehen.
Finde ich auch. Bevor wir zu Serien kommen, aber da ist noch ein Film, glaube ich, der dich auch mitgenommen hat.
Ja, es gibt sozusagen, ich glaube, auch fast alle Filme mit Maria Cotillard, bist du wahrscheinlich auch großer Fan, da bin ich ja wahrscheinlich nicht alleine auf dieser Welt, aber der Geschmack von Rost und Knochen ist
Darf
auch
ich da
einer,
ganz kurz, bevor du was dazu sagst, der Film hat mich... Also ich kriege Gänsehaut, wenn ich darüber spreche und ich kriege ein Kloß im Hals, weil der Film hat mich so unfassbar berührt. Das schaffen nicht viele Filme, aber der hat mich, wie wir in Hamburg sagen würden, richtig Kiel geholt. Ne? Also aber erzähl mal, worum es geht, weil das ist...
Die Handlung ist ja, das ist ja auch das Spannende an dem Film, ist, die Handlung ist ja, wenn ich das jetzt erzähle, dann, da ist sozusagen gar nicht so ein richtiger Spannungsbogen vordergründig drin, sondern die Spannung kommt über die Emotionen in diesem Film. Und das ist auch das Schöne. Es ist natürlich auch wieder ein Film, wie du schon sagst, der einen komplett komplett runterzieht. Also es ist wirklich kein Film, den man irgendwie gucken sollte, wenn man danach noch feiern gehen will. Sondern genau wie bei Ken Loach auch einer, der einen erstmal zum Nachdenken bringt. Auf einer ganz anderen Ebene, ne? Auf einer so einer sozusagen emotionalen Ebene für einen selber. Ich war da danach so. Ich habe den zwar auch mit Freunden geguckt, aber danach ist man, finde ich, erstmal ganz bei sich alleine und denkt über Dinge nach. Aber es geht in dem Film geht es um einen Mann und eine Frau, also um Marion Cotillard und
Matthias Schönertz.
Matthias Schönertz. Marion Cotillard ist, wie nennt man das, Tiertrainerin?
Ja, genau. Ich habe Schwertwahl, ne? Oder so was?
Also ist genau. So, sozusagen in einer dieser Erlebnisparks, wo dann Wale sind und vor Publikum schwimmen, rumhüpfen. Und ja, sie bekommt irgendwann einen, hat sie einen Unfall. Ich glaube, das spoilt es gar nicht. Sie hat einen Arbeitsunfall und verliert beide Unterschenkel. Die werden amputiert. Und gleichzeitig freundet sie sich an mit Ali, so heißt er im Film, der aus einem ganz anderen Umfeld kommt, der irgendwie Türsteher ist, rougher Jobs gemacht hat.
Ja, der ist mittellos, ne?
Oder also, Sicherheitsfirma, der ist mittellos, genau. Ich glaube, er ist Wachmann sogar und der dann aber auch sozusagen, ich glaube, er installiert Überwachungskameras für eine Firma und denkt, er erfährt dann auch, das kann ich jetzt nicht spoilen, aber wofür diese Überwachungskameras überhaupt benutzt werden später im Film. Aber es ist eben die Geschichte zwischen diesen beiden, der eine mittellose Mann, totale Struggles in seinem Leben. Sie stand eigentlich mitten im Leben, verliert durch diesen Unfall ihre Beine und ist ganz auf den Boden geworfen und diese beiden Menschen finden sich und in ihren Struggles finden sie zusammen. Und das ist so eine intensive Begegnung zwischen den beiden, die auf einen übergeht als Zuschauer. Ich beschreibe das gerade so doof, sorry, aber das ist...
Nein, überhaupt nicht. Nein, also ich finde, das ist ja... Also bei Matthias Schönertz Figur merkst du einfach, der hat so im Prinzip die Hoffnung aufgegeben, ne? Ja. Sein Ziel ist es, sich so ein bisschen durchzukämpfen. Der hat auch noch einen Sohn. Und für ihn ist sozusagen jeder Tag ein Kampf. Und jeder Tag, den er sozusagen gewinnt, ist für ihn gut. Aber er weiß, dass es am nächsten Tag weitergeht. Und er trifft dann halt, Marion Cotillard ist ja eine unfassbar attraktive Frau, ne? Also ich finde das jetzt schön schmälert das, finde ich. Die ist einfach eine wirklich eine Wahnsinnsfrau von Ausstrahlung. Das merkst du in diesem Film auch. Und vor allen Dingen dann, als er ihr begegnet, ist das für ihn ja so, dass er zum allerersten Mal Glück hat und das gar nicht fassen kann, ne? Und dann dieses Verweben der Emotionen und was dann da passiert. Ich finde es auch super. Also wie du schon gesagt hast, es ist jetzt keine Geschichte, wo du sagst, wow, da hat sich jemand was ganz Neues ausgedacht. Mhm. Aber diese Intensität und da auch wieder die schauspielerische Leistung und das, was rübergebracht wird, das hat mich so berührt und hat mich auch so zum Nachdenken gebracht. Wahnsinn.
Ja, das ist, also deswegen, Marion Cotillard ist auch eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, also mit Abstand die auch Macbeth, der ist jetzt schon ein bisschen älter, der Film, aber da gibt es eine Szene, da ist die Kamera, ich glaube, fast anderthalb Minuten und das ist schon wirklich lang, also ist auch ein One-Shot auf ihr drauf und sie spielt alle Emotionen durch, von Glück zu sozusagen sauer sein, zu tiefer Trauer und all das passiert nur in ihrem Gesicht und du gehst mit ihr alle diese Emotionen durch. Das ist, glaube ich, die so für mich fast eindrucksvollsten anderthalb Minuten, die ich je von einer Schauspielerin gesehen habe. Die ist einfach eine Schauspielerin der völligen Extraklasse und ich renne in jeden Film rein, in dem sie mitspielt.
Ich finde sie auch super. Da gibt's auch noch eine Szene, die ich dir dann nahelegen kann, aber den Film hast du bestimmt auch gesehen, die Marriage Story mit Scarlett Johansson, Adam Driver und Laura Dern. Und da gibt es ja auch diese Szene, wo Scarlett Johansson bei Laura Dern sitzt, bei der sozusagen, was ist sie, Scheidungsanwältin, ne? Ja, Laura Dern. Ja. Und ihr dann davon erzählt und auch, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lang die Szene ist, 12 Minuten. Und ich habe auch das Gefühl, es ist nur eine Kamera. Und auch von dieser himmelhoch jauchzenden Frau komplett abdriftet in diese verletzte, wütende, frustrierte Ehefrau, die nicht mehr weiß, was mit ihrem Mann passiert ist. Und da habe ich auch da gesessen und gesagt, ey, das so darzustellen, genauso wie bei Marion Cotillard, das ist Champions League, ne? Das braucht man gar nicht drüber zu reden. Das ist Champions Wahnsinn. Champions League,
vor allen Dingen, wenn man auch weiß, also ich kenne es ja auch, da stehen ja 25, 30 Leute um einen rum. Alle starren auf dein Gesicht. Und dann heißt es so, und jetzt fang mal an zu weinen und oder in denen, jetzt bei den beiden Beispielen, die wir besprochen haben, geh alle Emotionen durch und das hinzubekommen, da musst du ja so bei dir sein, das ist unfassbar. Also das kannst du ja auch nicht nur über reine Technik machen, sondern da musst du ja, also es ist ja nicht ein reiner technischer Vorgang, da musst du dich ja reinfühlen und denken. Das ist schon,
wie war das schon denn sehr für beeindruckend.
Damals, meinst du?
Ja.
Das
klingt also immer so, wenn du sagst damals, als wenn wir über ein anderes Leben sprechen. Also, aber das ist ja Teil deiner Karriere.
Unbedingt. Ja, nein, ja. Ich sag damals vielleicht da 13. Ja, ja. Nein, also weiß, beim Wunder von Bern war ich 12 oder 12, glaube ich sogar, als wir es gedreht haben. Das ist, da war ich halt ein Kind. Und das ist, glaube ich, nochmal was ganz anderes, weil da spielt man auch ohne Angst. Man macht einfach und denkt nicht nach, reflektiert nicht, was man da macht. Und das ist, glaube ich, das große Geschenk war das damals. Heute würde es mir viel, viel schwerer fallen, weil ich immer reflektieren würde, wie wirkt das gerade? Wie sieht das in der Kamera aus? Was passiert da? Aber als Kind spielst du ja so komplett frei von der Leber und machst einfach, wie du denkst. Und entweder du kannst es oder du kannst es halt nicht so gut. Und ich hatte halt das Glück, dass ich es, glaube ich, damals ganz gut konnte.
Du konntest es sehr gut.
Danke.
Ich glaube, du kannst es auch immer noch sehr gut.
Ich weiß es nicht. Es hat total Spaß gemacht. Und ich glaube, das Wichtigste war einfach, dass das Set um mich rum so aufgestellt war, dass da einfach nur, dass ich mich wohlgefühlt habe. Und dann habe ich einfach frei von der Leber losgespielt. Und es hat dann total Spaß gemacht einfach.
Was hat denn, also ich glaube, das ist schwierig, vor Leuten zu spielen. Also dann ist diese kindliche, nicht existente Angst und dieser Mut und diese Neugier sicherlich hilfreich. Aber wie ist das denn, wenn der Vater denn auch noch dabei ist?
Ehrlicherweise, ja, das hat gut getan, weil der, wir uns natürlich, also wir hatten auch viele Szenen zusammen und wir uns natürlich so gut kennen wie fast niemand und da so ein Urvertrauen ist. Das Vertrauen wurde einmal kurz erschüttert während der Dreharbeiten, aber sozusagen.
Warum?
Prinzipiell.
Weil was passiert ist, was
ja, nicht. Es gibt eine Szene, die war auch im Trailer drin, die war auch ein Fehler, dass die im Trailer war, weil das dann in der Schule gab es dann Probleme, aber das ist eine Szene, wo er mir eine Ohrfeige gibt, eine ziemlich harte, und danach sagt er, ein deutscher Junge weint nicht. Und diese Szene, da anscheinend hatte Sönke Wortmann, der Regisseur, und Papa und noch die anderen wollten mal ganz ausgewieft sein und sagen, wir wollen jetzt mal eine echte Reaktion bekommen, haben mir dann erzählt, wir proben jetzt nur, wir nehmen noch nicht auf, also gibt jetzt keine Ohrfeige, wir deuten die nur an. Darauf habe ich mich eingestellt und dann haben wir in meinem Kopf geprobt. Alle anderen haben die Kameras mitlaufen lassen. Und dann hat mein Vater mir trotzdem die Ohrfeige gegeben, so wie wir es gemacht hätten, wenn wir wirklich auch gedreht hätten, um dann eine vermeintlich echte Reaktion von mir zu bekommen. Also dieser überraschte Blick, der kam dann gar nicht von mir, sondern ich meinte, ey, das war aber nicht abgesprochen. Ich dachte, wir proben nur. und da war ich dann
völlig
sauer.
Zu Recht.
Da war ich völlig zu Recht sauer. Mein Vater hat noch heute ein schlechtes Gewissen. Er wird ja diesen Podcast wahrscheinlich auch hören. Dann wird er wieder ein schlechtes Gewissen haben. Ich war auch einen
liebe
halben
Grüße
Tag,
an Peter.
liebe Grüße. Ich war einen halben Tag richtig sauer. Weil das ist natürlich so ein Vertrauensverhältnis, das so leicht aufs Spiel zu setzen, das ging dann alles. Ne? Wir haben es dann am Nachmittag dann nochmal gedreht und war auch alles gut. Aber prinzipiell macht es das natürlich einfacher, wenn jemand am Set ist, dem du so vertraust, mit dem du so natürlich spielen kannst. Und es gibt zum Beispiel in dem Film eine Szene, in der mein Vater zum ersten Mal von seiner Erfahrung als Kriegsgefangener erzählt. Und wir sitzen am Küchentisch und er schneidet so Kartoffeln und erzählt dabei. Und für mich, ich hatte meinen Vater bis dahin, glaube ich, noch nie weinen sehen. Und auf einmal sehe ich meinen eigenen, ja, echten Vater weinen am Tisch, ne? Das hat er gespielt. Aber das war für mich dann auch eine total, das wurde total emotional für mich und trägt dann natürlich dann auch dem Schauspiel zu, ne? Ist ja klar. Also für mich war das, ich sitze da am Tisch und mir versagt auch fast die Stimme. In echt, aber auch eben fürs Schauspiel dann. Und insofern hat das total geholfen und hat auch total Spaß gemacht. Also wäre auch komisch gewesen, wenn ich als 12-Jähriger da nicht die ganze Zeit meine Eltern irgendwie dabei gehabt hätte und so hat mein Papa auch noch Geld dafür bekommen, dass er dabei war.
Ja, aber wie gesagt, ich glaube, das ist ja, also dein Vater ist ja auch wirklich, Peter Lohmeyer, ein wirklich toller Schauspieler und auch, ich habe den da ja auch bei uns in der Ecke, wo wir wohnen, ein paar Mal schon gesehen, wir sind kreuzen da ja immer noch zwischendurch die Wege, du bist ja auch in der Hood aufgewachsen, in der ich jetzt wohne, nein, aber ich stelle mir das immer, also ich glaube, das ist ja, das Verhältnis zu dem eigenen Vater ist ja, oder zur Mutter ist ja immer ein besonderes, ne? Also, ja. Man will ja, ja nicht nur mit denen spielen, sondern man will ja auch dieses stolze Gefühl,
klar,
spüren, ja, ne? Also diese, ey, wow, ja, das finde ich toll. Und das ist etwas, was mich immer noch total emotionalisiert, weil ich das ganz schwierig finde. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also manchmal muss man ja die Nuance finden zwischen, genüge ich mir selber so, wie ich das mache, oder will ich, dass ich die Anerkennung von jemandem bekomme, den ich total vertraue und liebe, ne? Und ich glaube, das ist dann vielleicht auch in so einer Situation noch extremer, weil mein Vater keinen Bezug hat jetzt arbeitstechnisch zu dem, was ich mache. Also der guckt sich das natürlich an und ich freue mich auch, dass er das macht, aber bei euch ist das ja noch viel intensiver von der Auseinandersetzung.
Total, und es kommt ja noch ein Level dazu bei uns, dass die Betrachtung von außen, die man ja nie außen vor lassen kann, nämlich die, ja, Luis, du machst das doch alles nur, weil dein Vater Peter Lohmeyer ist. Ach, oder weil dein Vater Schauspieler ist. Ja, so, zum Teil stimmt das natürlich. Klar, ich hätte nie im Wunder von Bern mitgespielt, oder nie mit der Filmwelt in Berührung gekommen, wäre mein Vater nicht Schauspieler.
Also ja, aber darf ich dir kurz dazu was sagen? Ich meine, mein Vater ist Arzt, meine Mutter ist Journalistin. Logischerweise in der Auswahl der Jobs, die ich mir vorgestellt habe nach der Schule, waren das natürlich Dinge, die in den Top 3 standen.
Klar.
Das ist, also da kann mir doch keiner erzählen, das ist genauso wie beim Bäcker, genauso wie beim Banker, genauso wie beim, keine Ahnung, Tiertrainer. Du wirst ja beeinflusst, oder beim Musiker, du wirst ja beeinflusst durch die ich meine, hier Johann Total, König, einer der größten Galeristen der Gegenwart, Deutscher, der hatte früher, keine Ahnung, Andy Warhol bei sich zu Hause, weil seine Eltern ihn kannten. Logisch, dass er was mit Kunst macht. Ja, deswegen verstehe ich immer von diese Diskussion von außen nicht.
Ja, ich bin da vollkommen bei dir, aber das hat, also sozusagen, ich glaube, das kann man nicht so ausblenden oder ich konnte das lange nicht ausblenden und auch, ich meine, ich habe ja damals auch Preise gewonnen, eine goldene Kamera und so weiter und habe, das war, da habe ich mich auch immer total gefreut, aber als ich jetzt vor ein paar Jahren da habe ich den Fernsehpreis gewonnen für eine Sendung, die ich moderiert habe auf NTV, genau. Das war dann nochmal so ein so emotionaler Moment für mich, weil ich da gemerkt habe, wow, jetzt bekomme ich auch von außen eine Anerkennung für meine Arbeit, die nichts mit meinem Vater zu tun hat. Und da ist mir die überhaupt sozusagen diese Außenwahrnehmung nochmal so klar geworden, weil ich da gemerkt habe, uff, das hat mir wohl doch ganz schön zu schaffen gemacht, dass zumindest von außen vieles immer gesehen wurde als mit alles, was ich tue, hat mit meinem Vater zu tun. Und jetzt Papa in allen Ehren, aber sozusagen mit dem Journalismus, den ich jetzt mache, hat er jetzt nicht mehr ganz so viel zu tun. Insofern war das dann auf einmal so ein emotionaler Moment, obwohl ich Preise sozusagen, ich freue mich natürlich darüber, aber das ist so sozusagen, die emotionalisieren mich jetzt nicht so richtig, aber in dem Moment dann eben schon, weil ich gemerkt habe, da bricht gerade was auf oder bei mir hat es total viel aufgebrochen, zu sagen, oh, jetzt kriege ich Anerkennung für meine Arbeit, die ich tue, mit der dann auch mein Vater gar nichts mehr zu tun hat, auch in der Außenwahrnehmung. Das war irgendwie für mich ein ganz, ganz spannender Moment.
War das denn
20 Jahre später.
Ja, aber war das denn auch sage ich mal sozusagen, hat das ausgelöst, dass du dich von der Schauspielerei abgewandt hast und eher dem Beruf deiner Mutter zugewandt hast? Oder war das nie der Beweggrund?
Also es ist ja, das, war was das ich beides ja jetzt,
in deiner DNA?
Ja, das beides in der DNA. Das, was ich jetzt mache, ist ja sozusagen eigentlich die perfekte Kombination aus
beiden.
Vor der Kamera stehen, so aus dem Schauspiel und dem journalistischen Interesse. Also ich habe ja auch studiert Politik und Wirtschaft und so weiter und irgendwie das zu kombinieren, das ist mir dann auch erst klar geworden, als ich dann zum ersten Mal eine Talkshow moderiert habe, dass das ja eigentlich gerade alles kombiniert sozusagen. Aber die Schauspielerei, ich habe halt damals nach dem Wunder von Bern die mit 13 auf dem Höhepunkt die Karriere an den Nagel gegangen oder zumindest erstmal in den Schrank gestellt. Wer weiß, vielleicht öffne ich diesen Schrank ja nochmal irgendwann.
Öffne den mal. Versteck den Schlüssel nicht. Öffne den mal.
Ja, ich weiß nicht, ob es nicht komisch wäre, wenn ich irgendwie, weiß nicht, sonntagabends im Tatort den neuen Lover von Til Schweigers Tochter spiele und dann Montag Jens Spahn grillen muss.
Ich weiß nicht, ob
die Zuschauer zusammenbekommen.
Nee, ich glaube, der Punkt ist ja der, das ist ja sehr deutsch, ne? Du bist entweder Journalist oder Schauspieler oder du bist Sänger oder Schuster. Das ist doch völlig Latte. Wenn du das Talent hast und es dir gegeben ist, diese Möglichkeiten auszuschöpfen, dann soll man das nutzen. Das kann ich nur jedem, der zuhört, sagen oder jeder. Nutzt es. Es ist doch egal. Ich finde, das ist genau das, was das Leben ja so lebenswert macht. Chancen nutzen. Ne? Also ich habe ein Interview gehört mit Stan Lee und Larry King. Ne? Ne, Stan Lee, der Creator des Marvel-Universums, Larry King, die größte Talkshow-Legende international, die es gibt. Die haben gemeinschaftlich beide über den Tod gesprochen. Und die Frage von Larry King war an Stan Lee, hast du Angst vor dem Tod? Dann hat er gesagt, nee, ich habe überhaupt gar keine Angst vor dem Tod. Ich möchte leben, ich habe keine Angst davor. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass danach nichts mehr ist. Und das fand ich so spannend, weil er gesagt hat, ich kann mir das Nichts nicht vorstellen, aber da ich weiß, dass danach nichts kommt, ne, also das kann jeder für sich selber interpretieren, fokussiere ich mich viel mehr auf die Chancen, die mir das Leben gibt. Und das fand ich total cool, weil genau so ist es ja.
Ja, sehr schön. Genau so ist es, aber ich werde auch, um bei deinem Bild zu bleiben oder meinem, den Schlüssel zum Schrank bestimmt irgendwann nochmal wieder auspacken. Aber im Moment macht mir das ja so viel Spaß, was ich gerade mache.
Ich will dich doch gar nicht hindrücken. Ich will nur sagen, dass alles passieren kann. Ne?
Es kann alles passieren, aber ich glaube, es war damals, das wollte ich eigentlich sagen, der Ruhm war mir einfach ein bisschen zu viel.
Das war verstehen.
Ja so eine Prä-YouTube-Social-Media-Zeit, das gab es damals alles noch nicht.
Freu dich dann vielleicht auch ein bisschen drüber, dass es das
ja, total, gab. Total. Ja, aber ich saß halt damals dann bei Wetten, dass auf der Couch. Und das haben damals noch, ich weiß nicht, 13 Millionen Menschen geguckt. Und dann war es über die Straße gehen schwierig. Und mit 12, 13 wollte ich eigentlich nichts mehr als im Fischerspark in Ortensen Fußball spielen und zur Schule gehen mit meinen Kumpels. Und dass dann Leute kamen und Fotos gemacht haben und die ganze Zeit und auch nicht nur schöne Begegnungen waren. Also in der Schule wurde es auch schwieriger. Da habe ich dann einfach, da kamen natürlich Angebote nach dem Wunder von Bern und dann hat mich meine Mutter gefragt, Luis, hier kommen Drehbücher rein, die haben die immer vorher gelesen. Hier wäre eins, was wir gut finden, möchtest du das lesen? Und ich habe gesagt, nö, ich habe keinen Bock mehr. Und dann haben sie mir auch nie wieder ein Drehbuch gezeigt und das war, glaube ich, die richtige Entscheidung damals.
Tolle Eltern. Wir kommen nochmal zurück zu dem, was du jetzt machst, also journalistisch vor der Kamera arbeiten und einer Serie, die dir ganz besonders am Herzen liegt.
Ja, weil die ist natürlich...
Also perfekte Symbiose.
Ist die perfekte Symbiose. Es geht um Borgen. Das ist eine dänische Serie, in der es um dänische Politik geht. Darum, wie eine Frau zum dänischen Staatsoberhaupt wird oder den Weg dahin. Und eben all das, was Politik auch in Deutschland, was da passiert, also die Spinrooms, die AssistentInnen, die MinisterInnen, der Konkurrenzkampf zwischen den Parteien, all das wird da so toll beschrieben und wie ich mittlerweile weiß, auch so realistisch beschrieben. So läuft das eben, dass das für mich eine total faszinierende Serie ist. Für alle, die Politik-Nerds sind, News-Junkies, die auf Tagesaktualität stehen, die auch das dritte Wahl-Triell noch gucken und auf diese Dinge stehen, ist das eine echt tolle Serie, weil sie fiktionalisiert eben diesen ganzen Politikbetrieb, aber zeigt den wirklich erschreckend realistisch.
Aber was war denn, also übrigens, Stephen King ist einer der größten Fans von Borgen überhaupt, das hat er mal gesagt.
Ah ja, ja, das wusste ich nicht.
Stephen King ist ein großer Fan davon. Du hast es eben gerade gesagt, wie du im Nachhinein rausgefunden hast, wie nah diese fiktionale Serie an der Wahrheit ist oder an der Realität. Also es gibt ja auch, also ich sage jetzt mal, House of Cards ist ja auch eine Show, über die, wo ganz viele Leute sagen, genauso ist der US-Wahlkampf auch, genauso intrigant, genauso viele Machtspielchen.
Ja, nur dass bei House of Cards er irgendwann zu einem richtigen Mörder wird.
Ja, ja, genau. Ja, okay, ja, aber das ist dann leider dann, glaube ich, geschuldet, dass sie irgendwann nicht mehr wussten, was sie da erzählen sollten. Aber wenn du so etwas siehst, ne, und manchmal ist es ja auch schön zu sagen, ach, das ist eine fiktionale Serie, das ist ja super, tue ich einfach mal ab. Das ist ja das Problem bei Dokus. Aber wenn du sowas siehst und dann jetzt das auch zu deinem Beruf gemacht hast und einfach feststellst, das ist genauso. Wie desillusionierend ist das? Oder ist es motivierend, deine Arbeit noch mehr, sag ich mal, noch intensiver zu betreiben?
Erstmal zwei Sachen, weil lustig, während du es gerade gesagt hast, fällt mir auf, natürlich alle Serien und Filme, über die ich hier gerade mit dir spreche, sind ja alle sehr nah an der Realität, also fast, ne, Doku-Fiction, fast sozusagen ein Mix, auch jetzt Borgen, eine Serie, die sozusagen ganz nah die Realität abbildet. Und das ist bei mir auch so. Ich bin nicht so ein Fantasy-Film. Ich weiß gar nicht, ob man das laut sagen darf in diesem Podcast, aber ich bin sowohl aus Harry Potter als auch aus Herr der Ringe aus dem Kino gegangen. Was mir ganz unangenehm, das jetzt zu erzählen.
Du darfst ehrlich sein. Also, es ist vielleicht für viele nicht nachvollziehbar, aber es ist völlig okay. Es ist nichts Schlimmes.
Weil mich das überhaupt nicht abholt. Da lese ich dann zum Beispiel lieber Romane. Die können mich gerne in so eine eskapistische Welt wegziehen und in so eine ganz andere, vielleicht auch in eine Fantasy-Welt. Aber im Kino, im Film funktioniert das für mich irgendwie überhaupt nicht. Ich weiß auch noch gar nicht, warum, aber nach dem Podcast werde ich jetzt mal darüber nachdenken. Das ist schon mal der Anschluss.
Ich kann dir ja noch mal eine Liste an Filmen schicken, die dich vielleicht diesem anderen Genre ein bisschen näher bringen.
Ja, sehr gerne, sehr gerne. Aber zurück zu deiner Frage. Es ist... deswegen ist Borgen auch so interessant, weil es vor allen Dingen auch das Verhältnis zwischen Medien und Politik sozusagen auseinandernimmt oder darauf guckt. Und es ist schon auch desillusionierend viel, aber so wie es, glaube ich, auch beim Fernsehen ist, also mich würde mal interessieren, wie das für dich war, als du zum ersten Mal sozusagen hinter die Kulissen von Fernsehen geguckt hast. Für mich ist schon vieles auch desillusionierend, wie Dinge funktionieren, wie zum Beispiel in der Politik, wie sich PolitikerInnen vor der Kamera geben und dann hinter der Kamera nochmal ganz anders sind und ganz anders sprechen. Ich habe totales Verständnis dafür, ich kann das auch erklären, warum das so ist, aber viele dieser Dinge sind einfach desillusionierend, wenn man dann einmal hinter diesen Vorhang guckt. Und Borgen macht genau das, die gucken hinter den Vorhang, die gucken hinter die Kameras, die gucken in das Hinterzimmer, was da passiert und diskutiert wird. Und ich bin jetzt schon ein, zwei Jahre im Journalismus, im Politikjournalismus drin und sehe das dann natürlich auch, bekomme mit, welche Absprachen getroffen werden, wie sich PolitikerInnen vor der Kamera fetzen können und hinterher nett beim Bier zusammenstehen. Das ist alles gar nicht so negativ, aber es ist zumindest spannend und ich finde das eigentlich gut, dass Borgen das so fiktional aufarbeitet für ein großes Massenpublikum, um auch mal so ein bisschen dieser Illusion wegzunehmen. Das finde ich eben spannend daran.
Aber ist denn zum Beispiel eine Serie wie Borgen oder wie House of Cards, wenn du dir das anguckst und jetzt mittlerweile weißt, dass es auch so hinter den Kulissen ist, vielleicht auch ein schöner Steigbügel hat oder ein kleines Trittbrett, um vielleicht auch andere Fragen zu stellen? Weißt du, was ich meine? Also ja, regt dich total das an, andere Themenbereiche dann vielleicht auch aufzumachen?
Total, weil es... also ich glaube, es spornt mich an, wahrhaftigere Fragen zu stellen.
Okay.
Nämlich, nicht nur, also ganz platt mal erklärt, anhand von so Politikjournalistinnen und Journalisten, ich mache das auch, stellen gerne Koalitionsfragen. Wer mit wem koaliert und wer nicht und taktische Fragen, polittaktische Fragen, sagt die Person Folgendes, um der Konkurrenz zu schwächen und. Das sind alles so taktische Fragen, an die, aber mit Wahrhaftigkeit meine ich eben Fragen, die an den Kern politischer Entscheidungen gehen. Warum entscheidet ein Politiker, eine Politikerin bestimmte Dinge? Aus welcher Motivation heraus? Welche Konsequenzen hat das? Das sind eigentlich ja die wirklichen inhaltlichen Fragen, die auch oft gestellt werden, aber die ich immer mehr sozusagen stelle, je weiter ich wegkomme von diesem polittaktischen Blabla oft. Und Borgen ist genau das. Da geht's sehr wenig um Inhalte, tatsächlich. Sozusagen die Politikerin, die da porträtiert wird, die ist eine inhaltsstarke Frau. Aber man sieht immer mehr, wie sie sich verkämpft eigentlich in taktischen Zügen. Genauso ist es ja bei House of Cards auch. Da geht es eigentlich nur noch um Machterhalt, ganz wenig um Inhalte. Und ich glaube, zumindest mich spornt das an, zu sagen, nee, lass uns über wahrhaftige Inhalte sprechen, weil das ist am Ende das, was den Unterschied macht für die Menschen. Und über die taktischen Dinge lese ich trotzdem natürlich gern den 8-seitigen Spiegelartikel, wo sie hinter die Kulissen gucken und nochmal beschreiben, wie sich die Generalsekretäre hinterher im Green Room nochmal abgesprochen haben und so weiter. Das finde ich auch alles spannend. Das ist für mich wie Sport gucken. Aber die Wahrhaftigkeit, über Inhalte zu sprechen, die auch, das ist schwer, weil das nicht die offensichtlichen Fragen sind. Aber das ist sozusagen der Ansporn, den ich auch aus solchen Serien dann ziehe.
Ich finde super, dass das sozusagen der Ansporn ist. Ich weiß, dass ein sehr, sehr guter Freund von mir, mit dem ich seit der Grundschule befreundet ist, wahnsinnig intelligenter Mensch und immer sehr politikinteressiert und auch, glaube ich, nach der Schule politisch insofern interessiert und engagiert, dass er sich hätte vorstellen können, eine Karriere in der Politik zu machen. Mhm. Der ist jetzt so alt wie ich und wir haben mal drüber gesprochen. Er hat gesagt, ich guck schon zurück und habe mir überlegt, ob ich das hätte machen sollen. Aber er sagte, mit der Kenntnis, die er dann im Alter gewonnen hat und auch jetzt politisch interessierter gewonnen hat, meint er, dass es ganz schlimm ist, dass du mit einer klaren Ideologie und einer klaren Idee in die Politik gehen willst, aber auf dem Weg, wie du es gerade beschrieben hast, auch im Borgen, komplett deine eigenen Werte verlierst, weil du irgendwann abhängig bist nur noch davon, wem schuldest du was, wem musst du was geben und wie kommst du an die Machtposition, an die du willst, und dann bist du irgendwann oben und dann bist du im Prinzip nur noch so ein Spielball zwischen unterschiedlichen Parteigranten oder auch der Außenwahrnehmung. Und er meinte, das fand er so schlimm und das hätte er. Also im Nachhinein sagt er, ich bin so froh, dass ich es nicht gemacht habe. Und das ist ja eigentlich viel schlimmer, oder?
Das ist, man muss dazu sagen, das ist natürlich kein Automatismus. Ne? Es gibt auch, ich glaube, das passiert häufig und viel, gerade wenn man sich in Parteien, wenn man diese Ochsentour machen muss, von ganz unten anfangen, sich hochkämpfen, das ist ja ein enormer Konkurrenzdruck, der da herrscht und eben genau das, was du beschreibst. Du musst Seilschaften machen, du musst anderen Leuten Gefallen tun dafür, tun sie dir wieder Gefallen und häufig kommen dann Inhalte sozusagen werden nachgelagert. Aber das passiert natürlich nicht automatisch, sondern man entscheidet sich, glaube ich, auch dafür. Und es gibt auch durchaus Politikerinnen und Politiker, bei denen ich sagen würde, klar, die können das Machtspiel auch. Also jeder Politiker, jede Politikerin, die da ganz oben mitspielt, die in der ersten Reihe sind, das sind knallharte Machtpolitiker. Schließt aber nicht aus, dass sie natürlich auch inhaltlich total überzeugt sind, auch Dinge voranbringen wollen, verändern wollen und inhaltlich für was stehen. Das schließt es überhaupt nicht aus. Aber klar, es wird ganz viel, glaube ich, abgerieben auf dem Weg, bis sie da sind, wo sie jetzt sind. Weil ohne ein totales Machtbewusstsein und zu wissen, wie man dieses System auch spielt, kommt man nicht in die erste Reihe.
Nee, das glaube ich auch. Also das sollte jetzt auch nicht komplett negativ klingen. Nur, also zum Beispiel ist ja meine Perspektive auf die Zukunft total optimistisch. Weil ich glaube einfach, also du bist jetzt ja auch noch eine andere Generation als ich, aber ich glaube, dass du und auch jüngere Menschen viel engagierter, interessierter sind. Mhm. Und ich habe das Gefühl, und vielleicht ist das auch Naivität oder Idealismus oder wie man es auch immer nennen möchte, aber dass in den nächsten 5 Jahren oder 10 Jahren wirklich ein kompletter Umbruch auch in den Parteispitzen geschehen wird, weil diese Altersstruktur, die da jetzt ist, hat nichts mehr mit dem zu tun, was kommt und was auch wichtig ist für die Zukunft. Ja. Und deswegen sehe ich gar nicht so schwarz, wie viele das sehen. Ich glaube, momentan gehen wir da noch mit Gummistiefeln durch den Schlick. Aber irgendwann wird es dann auch ein schöner Strand.
Das ist ein sehr, 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 sehr gutes Bild. Ich sehe es eigentlich genauso wie du. Ich hoffe nur, dass wir nicht zu lange mit Gummistiefeln durch den Schlick gehen, sodass wir da nicht mehr rauskommen, sondern dass rechtzeitig sozusagen der Strand anfängt und wir aus dem Watt mit Orientierung, bevor das Hochwasser kommt, noch an den Strand gelangen, um in dem Bild zu bleiben. Das ist, davor habe ich ein bisschen Angst, dass wir das nicht schaffen, aber grundsätzlich bin ich eigentlich auch bei dir und total optimistisch.
Kommen wir nochmal zur alles entscheidenden Frage. Bist du denn Team Kino oder Team Couch?
Bin zu 100% bin ich Team Kino.
Zu 100%?
Ja.
Wow, okay. Sag warum.
Ich gehe, wann immer es geht, ins Kino. Es ist für mich, so bin ich aufgewachsen. Ich war immer, du wirst das Kino kennen, im Zeise-Kino in Hamburg, in Ottensen. Das ist mein absolutes Lieblingskino, mein Heimatkino sozusagen. Es gibt auch Tage, da bin ich schon aus Berlin, ich wohne jetzt in Berlin zurzeit, sozusagen ich pendel oder bin viel in Berlin und gab schon Tage, da bin ich aus Berlin einfach nach Hamburg gefahren, um ins Zeise-Kino zu gehen.
Ey, wirklich?
Natürlich.
Also man muss dazu sagen, das Zeise-Kino ist entstanden in einer alten Fabrik für Schiffsschrauben. Mhm. Also so ein altes Backsteingebäude. Und das wird das geleitet von Matthias Elwart, der ganz lange das Abaton-Kino gemacht hat. Und das Abaton-Kino ist ja zu einem ganz häufig ausgezeichnet worden in Deutschland, zu einem der besten Programmkinos und ich glaube sogar in Europa. Mhm. Also das ist jemand, der auch Film liebt und versteht. Aber das finde ich ja toll. Aber das heißt, verlagerst du denn irgendwann, du arbeitstechnisch Berlin, aber Herz in Hamburg, irgendwann wieder nach Hamburg? Oder ist das?
Genau so ist es. Also, ja, ich bin jetzt in beiden Städten sozusagen zu Hause und so wird es, glaube ich, wahrscheinlich auch immer bleiben. In Berlin ist mehr Arbeit und in Hamburg ist mehr Abschalten und eben Dinge tun wie ins Kino gehen. Aber ich bin so 100% Kino, weil es für mich wenig schönere Erlebnisse gibt als kollektiv, also gemeinsam eine emotionale Reise zu machen. Sozusagen im Kollektiv zu spüren, da passiert gerade was. Und das hast du nur im Kino. Und du bist nicht abgelenkt, du konzentrierst dich nur auf das, was da vor dir passiert, wirst da reingesogen. Und für mich auch eins der schönsten Momente eigentlich immer, der Abspann läuft, der Film war womöglich so beeindruckend, dass alle noch sitzen bleiben, völlig geplättet, den Abspann zu Ende gucken, dann gemeinsam irgendwie aufstehen, dieses Dinge einräumen, sammeln, nochmal gucken mit dem Handy, mit dem Licht unter den Kinositz schauen, liegt mein Schlüssel noch da, habe ich irgendwas verloren, dann gehen alle so langsam raus, draußen ist es zu hell, weil die Lampen draußen heller sind, alle reiben sich die Augen, atmen so schwer aus, wow, was war das denn? Und fangen dann an, miteinander zu reden und zu diskutieren. Und all das, das hat man ja zu Hause auf der Couch nicht. Also ich sitze auch gerne mal auf der Couch und gucke, aber dann meistens politische Talkshows und nicht Filme, sondern ich versuche so oft wie möglich eben in Kinos zu kommen. Und auch in Berlin gibt's ja tolle Kinos. Das Kino International zum Beispiel ist ein wunderschönes Kino. Einfach in diese Kinos zu gehen und da die Filme zu gucken, ist für mich sozusagen der Höhepunkt von da fühle ich mich irgendwie wohl und da kann ich entspannen und loslassen.
Schön, dass du so ein Plädoyer aufs Kino hältst, weil ich finde, ich spüre genau das, was du sagst, jedes Mal, wenn ich im Kino bin. Dieses Kollektiv, diese Gemeinschaft, diese Gemeinsamkeit, es ist für ganz viele ist es ja auch manchmal eine Bürde, ne? Also zum Beispiel Ina Müller hat immer gesagt, die hasst das, ne? Dass die Leute neben einem Sachen essen und rumsabbeln und sie meinte, sie hätte Bock auf ein Raucherkino ganz alleine für sich. Aber es ist ja auch alles legitim. Aber ich mag das auch in der Gemeinschaft gucken. Ich finde es auch super.
Ich glaube, bei mir liegt es auch dran, dass ich natürlich ganz früh auch in der Kindheit schon völlig absurde Erlebnisse in Kinos hatte. Also ich saß neben Bundeskanzler Gerhard Schröder bei der Premiere von Vom Wunder von Bern und merke, wie Gerhard Schröder eine Träne verdrückt neben mir. Das sind ja so absurde Dinge. Deswegen ist für mich mit Kino auch einfach immer, ist besonders. Damit ist so ganz viel verbunden. Und ich hatte auch das Glück, dass ich dann auch mit dem Wunder von Bern damals auch in ganz viele Länder reisen durfte und den Film da vorstellen und dann auch nochmal zu sehen, dass Kino einfach sowas Universelles ist. Das gibt es einfach überall und klar wird das anders gelebt in anderen Ländern, aber das ist was sozusagen auch Menschen zusammenbringt überall auf dieser Welt. Und ich finde es auch, es ist ein Ort im Übrigen, klar, jetzt gibt es immer wieder sozusagen, hier ist die Reihe mit den teureren Sitzen und da irgendwie sind die Tickets ein Tick günstiger und so weiter. Aber am Ende ist es doch ein Ort, in dem Menschen, die mit ganz unterschiedlichen Lebensperspektiven, Lebenserfahrungen aus ganz unterschiedlichen Milieus kommen, zusammenkommen in einem Raum.
Und man teilt was, ne?
Und man teilt was. Und diese Orte gibt es leider heute immer weniger. In Fußballstadien sitzen die mit viel Geld in den Logen, die anderen stehen. Genauso ist es sozusagen.
Ja, das ist ja auch schon fast ein Klassenkampf, ne? Du siehst das
genau.
Ja. Denn dann sagen sie, ihr da mit eurem Champagner und wir hier mit
genau.
Dem, ja,
das wäre ja. So, und all das wird sozusagen spielt keine Rolle mehr im Kino, weil da alle zusammensitzen auf den gleichen mehr oder weniger sitzen und das gleiche gucken und eine ähnliche Erfahrung machen. Und das ist, ich finde, das ist auf der Ebene auch einfach nochmal so fantastisch.
Aber erzähl mal, weil du es gerade meintest, also das Wunder von Bern ist natürlich auch, also wirklich, das ist ja deutsches Kulturgut, auch diese Geschichte, ja. Ne? Das ist ja dieses, diese klassische Heldenreise, die ja das Leben schreibt und die wir alle lieben, uns anzugucken. Was war denn im Zusammenhang mit dieser internationalen Kinotour das absurdeste Erlebnis? Also es muss, wenn du 12, 13 bist, was war denn da für dich?
Ja, es war die komplette Reise, die komplette 2 Jahre, die man mit so einem Film ja von, man spricht zum ersten Mal drüber bis zu der Film feiert Premiere und läuft dann weiter, hat, waren ja komplett absurd. Also das, wenn ich darauf zurückblicke, denke ich, also völlig absurd, was ich da alles erlebt habe. Aber klar, also vom ersten Mal hören, wie klinge ich eigentlich auf Italienisch oder Japanisch. Ja. Das sind natürlich absurde Momente, wenn man sich synchronisiert sieht. Bis hin zu die Fußballnationalmannschaft guckt den Film auf dem Weg zur Weltmeisterschaft als Motivation. Oder Kevin Kurani übergibt mir bei der Goldenen Kamera ein Ticket für die Europameisterschaft in Portugal. Also all solche Dinge, das als 12-Jähriger, auch heute wäre das natürlich noch völlig absurd für mich, aber damals natürlich noch viel extremer zu erleben, das war was total Außergewöhnliches, Besonderes und Schönes. Oder für mich auch ganz stark in Erinnerung mit Horst Eckel, einer der wenigen, der noch lebt aus der Fußballnationalmannschaft von 1954, mit dem zusammen den Film zu gucken und zu merken, was das mit diesem Menschen macht, der das alles miterlebt hat, und wie emotional den das macht und wie glücklich er darüber ist, wie wir diese Zeit und auch seine Geschichte in dem Film dargestellt haben. Das waren auch so besondere Momente, die werde ich nie vergessen. Und insofern, ja, gab es da, glaube ich, eine ganze Menge absurder Dinge, angefangen eben damit, dass der Bundeskanzler neben dir sitzt und weint. So, da muss man auch erstmal drauf klarkommen.
Ja, das glaube ich. Aber auf der anderen Seite ist es ja so schön, weil du hast es eben so nett, so treffend gesagt, das verbindet. Ne? Also das sind Geschichten, die alle, also alle sind gleich, wenn sie auf diese Leinwand starren, ob sie jetzt Popcorn haben oder eine Coca-Cola oder was weiß ich. Und das finde ich toll, also diese Emotionen zu spüren. Und wenn du das dann so hautnah miterlebst, ist ja da absolut absurd. Aber ich würde gerne nochmal mit dir über dieses Thema Gemeinschaft eingehen, weil ich finde das, also sich da auch wohlzufühlen, ist ja was ganz Besonderes. Aber du bist ja auch jemand, der im Debattierclub gewesen ist. Ja. Und du hast ja auch dann...
Das klingt so nerdig, wenn du das sagst.
Nein, aber ich finde es überhaupt nicht. Und du hast ja auch zur Bundestagswahl 2017 den Verein Diskutier mit mir gegründet. Ne?
Ja.
Also ist das für dich auch sozusagen die nächste Stufe? Also du musst ja ein unfassbares Interesse an Menschen haben für das, was du machst. Ne? Also du kannst ja nicht ein Eigenbrötler sein, sondern du musst da ja offen auch alles aufsaugen. Wie so eine, wie jemand, der massiert, spürst du ja die Energie und kriegst sie dann ab, in gut oder in schlecht.
Ja, nein, total. Ich, das sozusagen treibt mich ja auch an, oder alles, was ich tue, tue ich ja auch immer im Team. Du kennst das, wenn man dann vor der Kamera steht, dann sieht man nur dich oder in meinem Falle dann mich, aber oder bei dir noch sozusagen manchmal auch noch Joko und Klaas daneben, je nachdem, was du gerade moderierst. Aber all das passiert ja im Team. Da ist ja ein Riesenteam dahinter. Und das ist eigentlich das, so mache ich all das, was ich tue, und auch so ist auch Diskutier mit mir entstanden. Das waren zwei Freunde und eine Freundin. Wir sind alle zusammen zur Schule gegangen und sozusagen haben immer im Freundeskreis auch diskutiert. Leute, es klingt jetzt so hochtrabend, aber da verschiebt sich gerade was im Land. Ich hatte nicht das Gefühl, dass Diskussion über politische Gräben hinweg noch anständig mit Respekt auf Augenhöhe geführt werden. Und dann kam uns die Idee zu sagen, lass uns doch eine App bauen, mit der wir Menschen zusammenbringen, die aus ganz unterschiedlichen Lebensperspektiven kommen, die politisch ganz anders denken, und für Menschen, die Bock haben, trotzdem mit Menschen zu reden, die, mit denen sie wahrscheinlich im Alltag nie ins Gespräch kommen würden. Weil das, und deswegen ist richtig, dass du Debattierclub ansprichst, weil das ist die Erfahrung, die ich im Debattierclub gemacht habe. Da wird man gezwungen, eine Position zu beziehen, die nicht die eigene ist. Also Argumente zu vertreten, die man eigentlich nicht sozusagen von Haus aus unterstützt. Und dabei lernt man so viel, weil man versteht, dass es auch andere valide Argumente geben kann, dass es andere Perspektiven kann, die genauso legitim sind. Und im besten Falle hinterfragt man dann nochmal seine eigenen Argumente und Perspektiven. Und das ist das, was wir mit Diskutieren mit mir machen. Wir bringen die Menschen ins Gespräch. Und die unterhalten sich mal mit Leuten, die eine ganz andere Meinung haben. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Freundeskreis zum Beispiel haben wir natürlich in den großen gesellschaftlichen, politischen Fragen schon relativ die gleiche Meinung, die gleiche Grundeinstellung. Und das mal zu durchbrechen und zu sagen, hey, ich gehe jetzt mal aus meiner Komfortzone raus und ich spreche jetzt mal mit Menschen, die anders denken, die anders auf diese Welt schauen, und guck mal, ob da nicht vielleicht auch was dran ist, was ich für mich mitnehmen kann. Oder guck mal, ob diese Perspektive nicht auch in Ordnung ist. Ich glaube, da ist was ganz, das ist was ganz Wertvolles, was auch anstrengend ist. Ja, nicht jeder hat immer Bock, ich auch nicht, jeden Tag mit Menschen zu diskutieren, die ganz anders denken als ich selber. Aber es bereichert unglaublich, oder mich bereichert es zumindest total, immer auch das Gespräch zu suchen mit Menschen, die anders ticken. Und das, der letzte Satz,
auch vielleicht viel dazu Kraft, noch, ne?
Also kostet viel Kraft, total. Aber das Schöne ist, und deswegen funktioniert das übrigens auf Twitter und Facebook und Co. nicht, weil da gibt's ja immer ein Publikum. Jede Konversation, die du da führst, die hat ja ein Publikum. Leute, die applaudieren, wenn du besonders spitz formulierst, wenn du einen besonderen Punch noch setzt. Ja, dann hageln die Likes, dann funktioniert der Tweet besser und. Und bei uns, wir haben einfach das Publikum weggenommen. Es sind einfach nur zwei Menschen, die sich miteinander unterhalten, chatten. Ganz niedrigschwellig. Und ich glaube, das macht es am Ende aus, dass da niemand versucht, noch die bessere Punchline zu setzen, noch härter zu sein, um irgendwelche Likes abzugreifen, sondern wirklich einfach zu konzentrieren, was denkt der Mensch, mit dem ich mich gerade unterhalte.
Ich finde es total interessant, dass du das gesagt hast, weil man umgibt sich natürlich auch in seinem privaten Kreis oder Freundeskreis mit Menschen, die man sympathisch findet, und meistens bedeutet das ja auch, dass man eine ähnliche Einstellung zu bestimmten Dingen hat und eine ähnliche Sicht auf die Welt. Ich finde jetzt aber zum Beispiel, dass Corona etwas kreiert hat, nicht nur gesundheitlich, sondern vor allen Dingen auch gesellschaftlich, was dazu geführt hat, dass es auch Menschen gibt, die auf einmal in andere Situationen gestürzt sind, finanziell, weil auf einmal etwas wegbrach, was vorher denen ein unfassbares Leben beschert hat, und sich dadurch auch Meinungen gedreht haben. Ne? Also es gibt Menschen in meinem Freundeskreis, die ich schon lange kenne, bei denen ich auch schon lange dachte, ich weiß, wie sie ticken, aber jetzt eine komplett konträre Meinung herrscht zu vielen Dingen. Und das ist, finde ich, insofern interessant, aber auch erschreckend, dass du merkst, und da kommen wir wieder auch zu den Filmen, die du vorhin genannt hast, wie schnell, bupp, alles anders sein kann. Ne?
Ja.
Und dass sich dann deine Einstellung dazu auch ändert. Aber ich habe jetzt eine Frage an dich. Also mit diesem Debattierclub, vor allen Dingen auch mit diesem Aufnehmen anderer Meinung, aber auch das Diskutieren lernen, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiges Tool. Und deiner Erfahrung als Schauspieler. Wenn du mit Leuten redest wie Scholz, Laschet, Spahn, Baerbock, Habeck, wer auch immer. Also du hast es vorhin ja auch gesagt, die haben ja, die wissen ja, wie sie Menschen manipulieren können. Positiv und negativ gemeint. Durchschaust du das schneller durch diese Fähigkeiten, die du dir über lange Zeit auch erarbeitet hast?
Ich glaube, ja. Ich glaube, Debattierclub, also nochmal, das klingt auf Deutsch so nerdig, ist auch gar nichts Schlechtes. Ich kann jeder und jedem echt nur ans Herz legen, wenn das bei euch an der Schule das gibt oder an der Uni, dann geht da mal hin und probiert's mal aus. Das ist echt super. Also ich bin zum Teil in England zur Schule gegangen. Da habe ich das kennengelernt und dann vor allen Dingen auch gemacht an meiner Universität in Amsterdam. Das ist, glaube ich, verbreiteter und normaler im angelsächsischen Raum, im englischsprachigen Raum. Und es hat mir total geholfen, Argumentationslogiken zu verstehen. Ja, also wie argumentiert jemand? Wie bauen die Argumente auf? Und das hilft total im Gespräch mit PolitikerInnen. Nämlich zu gucken, jetzt erklärt der oder die mir etwas und ich kann relativ schnell auf die zweite Ebene gucken und sehen, wie argumentieren die eigentlich und gibt's einen Fehler in dieser Argumentation? Und dann wird's spannend, darüber zu sprechen, weil dann kommt man an den Punkt, da ist es vielleicht nicht mehr logisch, sondern nur noch begründbar mit einer Ideologie oder einer Grundeinstellung dieses Menschen. Und da kommen wir dann wieder zu dieser Wahrhaftigkeit, über die wir vorhin gesprochen haben, nämlich dann wird's wahrhaftig. Dann sind wir nicht mehr auf der technischen Ebene, was weiß ich, ein Ehegattensplitting muss abgeschafft werden, weil A, B, C und D, sondern dann sind wir auf der Ebene, warum willst du das eigentlich? Ist das, warum und was für ein Menschenbild steht eigentlich dahinter? Warum willst du diese Politik, die du machen willst? Und da kommen wir, da hilft mir der Debattierclub relativ schnell zu erkennen, wo ist dieser Knackpunkt? Worüber wollen wir da eigentlich reden? Also wo kommen wir vom Technischen auf die wahrhaftigen Fragen? Und es hilft mir natürlich auch, wenn es mal hitzig wird, auch gegenhalten zu können. Ja, also
macht dir das Spaß?
Total. Mit einem Christian Lindner zum Beispiel in, das war, ich glaube, meine zweite oder dritte Sendung erst vor ein paar Jahren, weil davor hatte ich noch nie Interviews geführt bei NTV, die Sendung hieß Klamots Konter. Das ist so ein begnadeter Rhetoriker, auch ein hochintelligenter Mann, der super argumentieren kann. Ganz gleich jetzt, ob man sozusagen politisch auf seiner Linie ist oder nicht. Der war ja politisch auch zwischendurch echt auf Abwägen, aber ist im Moment ja, hat er und die FDP sich ja gefangen. Aber
einigermaßen moderat.
Einigermaßen moderat. Aber mit dem zum Beispiel macht es so einen Spaß zu diskutieren, weil es natürlich auch ein Sport ist, ja. Also im Debattierclub genauso. Das ist ein Sport am Ende. Ne? Man will auch die Diskussion gewinnen, gewinnt sie aber nicht, indem man den anderen niederschreit, sondern indem man die besseren Argumente bringt und vor allen Dingen die Argumente des anderen widerlegt oder schwächt. Und ein Christian Lindner macht das, habe ich manchmal das Gefühl, auch wie so ein Sport. Ja, der hat mir in der zweiten oder dritten Sendung die Sendung komplett aus der Hand genommen für 2 Minuten. Also da bin ich geschwommen. Da hat er mich in Grund und Boden diskutiert. Irgendwann habe ich mich dann wieder gefangen. Aber es macht totalen Spaß. Das ist ja auch das Ringen um das bessere Argument. Und manchmal führt einen das weg von Inhalten für eine kurze Zeit. Macht aber total Spaß, wenn man am Ende dann natürlich wieder über die substanziellen Inhalte spricht.
Luis, stell dir jetzt mal Folgendes vor, weil wir sind jetzt ja gerade beim Debattieren und bei Gästen. Du hast folgende Leinwandfiguren in der nächsten Ausgabe der ProSieben-Bundestagswahlshow, die alle als Kanzlerkandidaten antreten würden. Wie würdest du sie anmoderieren? Mal schauen, ob da was kommt. Batman.
Ja, ich überlege gerade, wie ich Olaf Scholz anmoderiert habe in der letzten Ausgabe der Bundestagswahlshow und gucke, was sich daraus übertragen lässt auf Batman. Aber wahrscheinlich irgendwie so. Er sieht angsteinflößend aus, will aber eigentlich das Gute und hat vor, die Welt zu retten. Und heute besprechen wir mal, wie er das schaffen will. Hier ist Batman.
Sehr schön. Mary Poppins.
Mary Poppins. Sie ist die Frau, die an die Spitze dieses Landes will. Und wir werden heute testen, ob mehr hinter der Fassade steckt. Meine Damen und Herren, hier ist Mary Poppins.
Ah, sehr gut. James Bond.
Oh. James Bond. Viele Skandale hinter sich. Mittlerweile gefürchtet auf der ganzen Welt. Aber wahrscheinlich einer der Besten seines Fachs. Und jetzt will er Bundeskanzler von Deutschland werden. Wir werden sehen, ob er sich dafür nochmal richtig zurückstecken kann und über Inhalte sprechen. Das werden wir heute bei mir in der Sendung machen. Hier ist James Bond. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind.
Wow. Okay, last but not least. Vivian aus Pretty Woman, also Julia Roberts Rolle.
Ja. Ihre Geschichte ist die Geschichte eines Aufstiegs. Und diese Geschichte will sie mit Deutschland fortführen. Aber ob diese Geschichte eine ist, die sie mit diesem Land auch wiederholen kann, das werden wir heute prüfen. Hier ist Julia Roberts. Schön, dass Sie da sind.
Boah, Luis, sehr gut, sehr gut. Sag mal, du hast mal gesagt, Handy, Hund und Ingwertee, von dem ich ein großer Fan bin von Ingwertee, dürfen in deinem Alltag nicht fehlen. Wie sieht denn ein Tag ohne diese 3 Dinge aus?
Wahrscheinlich sehr viel entspannter.
Ja.
weil ich dann erstens kein Handy in der Hand habe und ständig irgendwelche Mails schreibe oder beantworte. Also sozusagen, wenn das Handy weg ist, wird der Tag entspannter, dann kann ich mit einem Ingwertee und meinem Hund spazieren gehen. Dann bin ich tiefenentspannt. Dann laufe ich die Elbe längs, trinke an der Strandperle einen Kaffee, hab vielleicht die Süddeutsche in der Hand, setze mich hin, schreie meinem Hund hinterher, weil der irgendwie wieder weggelaufen ist. Timmy heißt er.
Timmy.
Timmy ist ein kleiner Hund, genau, der auch zwischen Hamburg und Berlin pendelt. Und dann, das ist sozusagen mein perfekter Samstag, ja, mein entspannter Samstag wäre also mit einem Ingwertee der Süddeutschen und dem Hund mich an die Elbe zu setzen und den Tag so auf mich zukommen lassen. Diesen entspannten Samstag gibt es leider viel zu selten.
Aber braucht man.
Aber man braucht ihn ja auf jeden Fall und deswegen muss ich mich jetzt auch dazu zwingen, den öfter mal zu nehmen sozusagen.
Wenn du so rückblickend deine Karriere dir auch nochmal anguckst und auch nach vorne schaust, gibt es eine Charaktereigenschaft, ja, die dir ganz besonders beim Erreichen deiner Ziele geholfen hat?
Ich glaube, aufrichtig sein. Ich glaube, das ist was mir auch nicht immer leicht fällt, weil in der Branche, in der wir beide ja in gewissermaßen stecken, ich glaube, es schnell passieren kann, dass man zynisch wird und ins Zynische abdriftet. Und ich glaube, Zynismus ist immer das Ende einer Diskussion und nicht der Anfang. Und deswegen versuche ich immer aufrichtig zu bleiben. Und das beinhaltet für mich, mich ernsthaft für Sachen begeistern zu können, mit Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, immer ehrlich zu sein, mit mir selber ehrlich zu sein, zuallererst. Ja, das ist ja auch immer gar nicht so einfach, auf mich selber zu hören, was will ich eigentlich, was macht mir wirklich Spaß und was mache ich vielleicht aus anderen Motiven. Und ich glaube, das zieht sich so durch und das kriege ich mal besser, mal weniger gut hin. Aber das ist das, was ich mir öfter mal sage und mich versuche dran zu erinnern.
Ist diese Charaktereigenschaft auch der Antrieb gewesen, warum du gesagt hast, ich gehe nach Haiti und helfe dort den Menschen vor Ort, anstatt nur drüber zu reden und zu debattieren? Oder war das einfach für dich auch mal zu sagen, ey, ich muss ja wissen, was da passiert, sonst kann ich darüber auch nicht reden?
Wahrscheinlich beides. Also ich habe für die, während andere Zivildienst gemacht haben, habe ich für die SOS Kinderdörfer gearbeitet, auch in einer Art Zivildienst sozusagen, vor Ort in Guatemala und dann, als das Erdbeben in Haiti war, in Haiti. Man muss dazu sagen, weil das auch nicht ganz unproblematisch ist, ne, wenn irgendwie Leuten, denen es ganz gut geht und auch immer ging, so wie ich, dann auf einmal irgendwo hinfliegen, um dann da zu helfen. Deswegen muss man dazu sagen, dass damals die Diskussion, ich war in Guatemala und die Fachkräfte aus ganz Mittelamerika wurden nach Haiti abgezogen, um da zu helfen. Und ich wurde gefragt und die Bedingung, ich habe gesagt, ich mache das gerne, aber die Bedingung ist, dass ich da niemandem einen Platz wegnehme und dass ich da wirklich helfen kann. Und in der Situation konnte ich dann helfen, weil ich eben die Sprachen, also Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch damals sprach. Französisch mittlerweile komplett vergessen, aber damals sprach und deswegen helfen konnte in der Koordination mit der Botschaft und den verschiedenen Teams, die da waren. Insofern hatte ich da eine Aufgabe. Ich finde, das muss man, glaube ich, immer dazu sagen, weil es ja viele gibt, die irgendwie Bilder im Fernsehen sehen und dann denken, oh, ich muss da jetzt hin und irgendwie helfen, das aber oft gar nicht hilft. So, und als klar war, meine Aufgabe da ist jetzt auch beendet, sozusagen, es braucht mich nicht mehr, bin ich auch sofort wieder weggezogen oder abgezogen worden, um da bloß keinen Platz wegzunehmen. Insofern.
Wie hat dich das denn beeinflusst?
Und das hat mich unfassbar geprägt. Also ich war damals 19 und wahrscheinlich auch ein bisschen zu jung für all das, was ich da erlebt habe. Muss man rückblickend wahrscheinlich auch so sagen. Aber das ist, da wird man aufs ganz Essentielle zurückgeworfen. Da geht es um Leben und Tod. Je schneller und besser und effizienter da gearbeitet wurde, desto mehr Leben konnten gerettet werden. Und man wird auch, ich muss darüber so technisch leider reden, sonst fange ich sozusagen, sonst geht mir das auch zu nah, aber da geht es darum, einfach so viele Leben wie möglich zu retten, zumindest in der ersten Zeit. Da geht es um nichts anderes. Sondern einfach nur, wie schaffen wir es, so viele Menschen wie möglich am Leben zu halten, aus den Trümmern noch zu ziehen. Und das prägt einen unglaublich. Das sind natürlich Dinge, die werde ich auch nie vergessen. Und auch mit diesem internationalen Team, wirklich Menschen, die von überall herkamen und alle das gleiche Ziel hatten, hier so schnell, gut, bestmöglich zu helfen, das war auch eine krasse Erfahrung, weil man sich natürlich in so einer Extremsituation einfach auch blind darauf verlassen können muss, was die anderen machen. Und das und so ein Vertrauen, obwohl man die Menschen nicht kennt, da sein muss, sonst funktioniert das alles nicht. Insofern hat mich das total geprägt und will das auch nicht missen, obwohl das mit 19 war sicherlich ein Tick zu früh war für mich damals. Aber man bekommt, wenn man in so einem Krisengebiet ist, sowohl von den SOS Kinderdörfern damals, aber auch von der UN psychologische Hilfe an die Seite gestellt.
Sonst, man muss das ja auch verarbeiten.
Sonst steht man das ja gar nicht durch, genau. Sonst man muss es auch verarbeiten.
Aber das ist ja wirklich toll, und das hast du ja vorhin auch schon mal gesagt, dass deine Eltern dir da immer den Freiraum gegeben haben und dich, also das ist ja auch ein Lob an deine Eltern, dass du mit so einem Charakterzug auch, sag ich mal, durchs Leben gehst. Das ist ja bewundernswert, ja, dass sie dich haben auch gehen lassen mit 19, ne? Das muss man dazu auch sagen.
Ja, das war die Diskussion war nicht ganz einfach.
Das glaube ich. Also das kann man aus Elternsicht auch total verstehen, ne?
Ja, meine Eltern haben Also da, damals, man muss sich, das war ja 2010, glaube ich, das Erdbeben, wenn ich mich nicht täusche, Anfang 2010. Da waren die ersten Fernsehbilder in Deutschland angekommen und das war eine unfassbare Zerstörung, die man da gesehen hat. Und dann rief ich an und sagte, SOS Kinderdörfer wollen, dass ich nach Haiti gehe. Und dann hat meine Mutter gesagt, unter keinen Umständen, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich gesagt, ich bin aber mittlerweile 19 und ich mache das jetzt. Und dann haben sie mich natürlich total unterstützt und das auch unterstützt. Aber klar machen sich Eltern dann Sorgen in so einer Situation. Aber meine Eltern
wäre auch viel schlimmer, wenn sie es nicht tun würden. Ne?
Wär viel schlimmer, wenn sie es nicht tun würden. Aber du hast schon recht. Meine Eltern haben mich mein ganzes Leben lang oder auch heute natürlich noch total klasse unterstützt und mir alle Freiräume gelassen. Manchmal denke ich rückblickend, ein Tick zu laissez-faire waren sie vielleicht, aber
es ist ja was Gutes aus dir geworden. Aber sag mal, Eltern geben mir auch gerne Ratschläge. Das ist jetzt gar nicht diese Frage auf die Ratschläge deiner Eltern bezogen, sondern allgemein. Gibt es einen Ratschlag, auf den du hättest gerne verzichten können?
Oh, sehr spannende Frage. Auf den ich gerne verzichtet hätte.
Also in dieser Branche ist es ja auch gerne so, dass jeder mitredet, ne? Das weißt du ja auch mittlerweile. Ja. Jeder sagt dir, was besser ist für dich. Und
ich glaube, wahrscheinlich nicht. Ich ignoriere regelmäßig Ratschläge.
Okay.
Tatsächlich. Weil du wirst das kennen, wenn man vor der Kamera steht, alle möglichen Leute ganz schnell kommen und sagen, was man eigentlich anders, besser und so hätte machen sollen. Also wenn ich nach einer Show, die ich moderiere, Twitter öffne, dann kommt eine Flut von Ratschlägen. Nett gemeinte und auch die meisten wahrscheinlich weniger nett gemeint. So, ich habe das für mich so gelöst, dass ich einen Kreis von Menschen habe, denen ich total vertraue und von denen ich jeden Ratschlag eigentlich annehme. Und das sind Menschen, die sozusagen deren Arbeit ich bewundere oder die einfach gute Freunde von mir sind. Ich habe da lustigerweise gestern auch nochmal intensiv drüber nachgedacht. Deswegen ist es interessant, dass du es ansprichst. Man macht ja Dinge, und es würde mich auch interessieren, wie du das siehst, weil ich mache Dinge, glaube ich, um natürlich auch Anerkennung zu bekommen, sonst würde man wahrscheinlich auch nicht vor der Kamera stehen oder ich zumindest nicht. Aber ich mache das, um von bestimmten Leuten Anerkennung zu bekommen. Mhm. Mir ist es relativ egal, ob da jetzt 1 Million Menschen vor dem Fernseher sitzen oder ein Tick weniger, ein Tick mehr oder so. Das gibt mir gar nicht so viel. Sondern viel mehr gibt es mir, wenn meine besten Freunde zum Beispiel danach sagen, das war gut. Oder ich fand das, was du da gemacht hast, richtig und gut. Und für diese Menschen oder auch natürlich meine Eltern oder Geschwister und so, ne? Also die Leute, die einem nahestehen, das gibt mir viel, viel mehr, wenn die mir Anerkennung geben oder Zuspruch, als wenn am nächsten Tag da steht, da haben jetzt 3 Millionen Leute zugeguckt, die Quote war bombastisch und er hat noch den Preis gewonnen oder so. Ich denke mir das jetzt aus, aber und so ist es, glaube ich, mit Ratschlägen, um da den Bogen zu schlagen. Die Ratschläge, die ich annehme, sind von den Menschen, die mir ganz nahe stehen. Und alles andere muss man, glaube ich, so ein bisschen ausblenden. Ne? Ja.
Es ist schwer, aber ich sehe es genauso wie du. Also man macht es, also wir alle haben eine narzisstische Veranlagung. Mhm. Das ist auch eine Lüge, wer sagt, das ist nicht so. Mhm. Aber mir geht's auch so. Also ich glaube, dass man immer nach Anerkennung sucht. Und natürlich ist dieser Spielball der Emotionen bei uns, ist die Quote, die auch nicht repräsentativ ist für das, was man qualitativ geleistet hat und wirklich wie viele Leute wirklich am Ende geguckt haben. Ich glaube, nach wie vor verstehe ich das System nicht. Aber das geht mir auch so. Also wenn meine Brüder oder meine besten Freunde, die alle, ehrlich gesagt, eher desinteressiert sind an dem, was ich mache, was aber auch okay ist.
Sehr gesund.
Ja, sehr gesund. Aber meine Eltern, das ist schon echt wichtig. Das ist total wichtig. Also es gibt so ein Circle of Trust, ganz eng. Da vertraue ich total.
Und Klaas hat mal in einem Podcast, ich glaube mit Matze Hischer, ich nagel mich nicht drauf fest, aber sowas gesagt wie, und das trifft auf mich auch total zu. Man macht die Dinge, die man macht, immer um für bestimmt, also für einen selbst natürlich zuallererst, aber auch dann für bestimmte Leute. Und zu unterschiedlichen Lebensphasen sind das unterschiedliche Menschen. Mal macht man sie, obwohl man das gar nicht so wahrscheinlich artikulieren würde oder auch in Gedanken gar nicht so hat, aber mal macht man es, um bestimmte Leute aus der Schule zu beeindrucken oder und so weiter. Und je älter man dann wird, desto klarer wird einem eigentlich, warum man die Dinge macht und von wem oder für wen man sie macht und von wem der Ratschlag dann auch wichtig ist. Und ich glaube, jetzt bin ich so ein bisschen in so einer Phase, dass ich das, glaube ich, rausgefunden habe für mich. Und das gibt einem dann auch so ein bisschen Sicherheit, weil es prasselt ja so viel auf einen ein von außen, dass man dann, glaube ich, irgendwann sagen muss,
Stopp.
Von diesen Menschen, genau, stopp. Ich weiß, von wem ich sozusagen das Feedback brauche und mir auch holen will. Und das ist ja auch wichtig.
Was nimmst du nicht als Selbstverständlichkeit hin?
Ich nehme das ganze Leben eigentlich nicht als Selbstverständlichkeit, ehrlicherweise, sondern dass ich das machen darf, was ich machen darf mit so vielen tollen Menschen tagtäglich. Das klingt jetzt auch ein bisschen esoterisch, verzeih mir das. Ich bin wirklich weit weg von Esoterik, wirklich weit weg. Aber ich versuche morgens und abends, das habe ich von meiner Mutter gelernt, die, als wir oder als ich im Bett lag als Kind, ist sie immer noch mal gekommen, um gute Nacht zu sagen, hat das Fenster aufgemacht. Ich habe immer mit Kipp offenem Fenster geschlafen. Hat rausgeguckt. Mich hat das als Kind total ungeduldig immer gemacht, weil sie dann wirklich, ja, manchmal 4 Minuten, 5 Minuten am Fenster stand, einfach nur rausgeguckt hat, weil sie dann immer über den Tag nachgedacht hat. Und was ist heute eigentlich alles Tolles passiert? Und das versuche ich auch immer zu machen. Und das macht einem relativ schnell klar, dass das alles gar nicht selbstverständlich ist und dass wir hier in Deutschland auch noch in einer Umgebung leben, in der die Klimakatastrophe noch nicht so spürbar ist, wie sie in anderen Teilen dieser Erde spürbar ist und das aufs ganz kleine Persönliche dann bezogen, versuche ich, wenn es geht, morgens und abends mir einmal immer kurz diese Ruhe zu nehmen und mir das nochmal klar zu machen, dass das hier alles nicht so selbstverständlich ist und was für ein wahnsinniges Glück ich habe, so ein Leben zu führen, wie ich es gerade lebe.
Das ist eine tolle Einstellung, tolle Idee. Muss man häufiger machen. Was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
Dass ich so einen tollen Freundeskreis habe. Ich glaube, das ist
das größte Geschenk.
Das größte Geschenk und aber auch ein Stück Arbeit. Weil das auch, da sind wir wieder bei der Selbstverständlichkeit, das ist einfach nicht selbstverständlich und das ist für mich auch sozusagen ein Feedback-Loop zu sagen, ich bin ja eigentlich ganz okay.
Sehr gut. Luis, kommen wir zur letzten Frage. Ich danke dir für dieses wunderbare, inspirierende, tolle Gespräch erstmal und ich würde gerne von dir wissen, welcher bestehende Filmtitel, also kannst du dir auch einen ausdenken, passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Hui, lass mich kurz nachdenken. Der
Borgen, die Doku.
So ein bisschen, aber wahrscheinlich muss es, kann ich mir einen ausdenken?
Du kannst ja auch gerne einen ausdenken.
Dann wäre es wahrscheinlich, sowas wie der Wind legt sich, das Chaos ordnet sich und morgen geht's weiter.
Luis, vielen Dank. Ein schöner Filmtitel und danke für das tolle Gespräch. Und auf ganz bald in unserer Hood oder wo immer wir uns auch über den Weg laufen.
Ich danke dir, es hat viel Spaß gemacht. Danke dir, Steven, wirklich.